Ja, ich grüße Sie und euch alle auch ganz herzlich. Ein Christ berichtet einmal Folgendes. Ich habe mal in einer Klinik einen Krankenbesuch gemacht bei einem schwerkranken 80-jährigen Mann. Habe meinen Mut zusammengenommen und ihn im Gespräch gefragt, ob er sich denn auch schon Gedanken über den Tod gemacht hätte. Wir hatten ein gutes Gespräch, aber am Nachbarkrankenbett saß eine Besucherin, die das mitgehört hatte, und sie stellte mich hinterher zur Rede, was mir denn einfiele, eine solche Frage zu stellen, einen Menschen auf seinen Tod anzusprechen. Das ist doch seltsam. Wir alle müssen irgendwann sterben, todsicher, und eigentlich müsste das die wichtigste Frage im Leben sein, die wir gut durchdenken und klären müssten. Wie ist das eigentlich mit dem Tod? Was kommt danach? Wie kann ich so leben, dass ich eines Tages in Frieden sterben kann? Aber viele Menschen haben nicht den Mut, sich diese Fragen zu stellen, manchmal selbst auf dem Sterbebett noch nicht. Das Thema meiner Predigt heißt deshalb heute Morgen Todesmutig. Und ich freue mich, dass ihr so mutig seid und wart, heute am Totensonntag hier in diesen Gottesdienst zu kommen. Ich finde das mutig, sich diesem Thema Tod zu stellen, denn ich denke, dass sich normalerweise niemand gern intensiv gerade mit dem Thema Tod beschäftigt. Nachher gehen vielleicht einige von euch auf den Friedhof zum Grab eines geliebten Menschen, um sich ganz bewusst nochmal an ihn zu erinnern. Und einige von uns haben im zurückliegenden Jahr einen nahen Angehörigen verloren. Den Ehepartner, den Bruder. Bei mir war es die Schwiegermutter und mein Onkel. Und wir als Gemeinde haben dieses Jahr Rosemarie Küpper beerdigen müssen und den Friedel Düker und jetzt am Freitag Heinz Galle. Ich möchte uns allen, die wir mehr oder weniger trauern, gleich zu Anfang ein Wort des Kirchenvaters Hieronymus sagen, das uns ermutigen soll. Ein Wort, das uns hilft, mutig zurückzuschauen, aber auch nach vorn. Er sagte, wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren haben, sondern dankbar sein, dass wir sie gehabt haben, ja auch jetzt noch besitzen. Denn wer heimkehrt zum Herrn, bleibt in der Gemeinschaft der Gottesfamilie und ist nur vorausgegangen. Ich werde nun heute Morgen mit Sicherheit keine umfassenden Antworten liefern zum Thema Tod. Manchmal hilft es aber schon, überhaupt mal drüber nachzudenken. Und ich finde, Inge, du hast das schon gut eingeleitet. Ich werde versuchen, aus christlicher Perspektive ein paar Gedankenanstöße zu geben, zum selber Weiterdenken und ein paar Hilfen auch anbieten, wie wir mit dem Thema Tod umgehen können. Und dabei werden wir Fragen streifen, wie zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn ein mir nahestehender Mensch stirbt? Oder wie kommen wir mit unserer eigenen Sterblichkeit klar? Und auch, gibt es ein Leben nach dem Tod und was lässt sich darüber sagen? Den ersten Gedankenkreis möchte ich mal so nennen. Der Tod als Fragezeichen. Manchmal sterben Menschen alt und lebenssatt, aber allzu oft kommt der Tod auch eher überraschend und bricht brutal in das Leben ein. Und zurück bleibt dann nur ein großes Fragezeichen. Du kannst es manchmal auf Todesanzeigen sehen, das große Fragezeichen. Und es heißt, warum? Die vielen Hungertoten auch in Afrika und dann auch die zehntausenden Kriegsopfer jetzt in der Ukraine, die bedrücken uns, wenn wir die Bilder in den Nachrichten sehen. Und bei manch einem kommt dann die Frage nach dem Warum. Warum müssen so viele unschuldige Menschen sterben? Manchmal liest man auch eine Todesanzeige, da ist ein Kind oder ein junger Mensch verstorben. Und wenn wir ihn kannten, dann schockt uns das. Warum? Warum so früh, fragt man sich. Als ich 18 war, ich machte damals eine Ausbildung beim Fernmeldeamt in Bielefeld, da erlebte ich das mit meinem Arbeitskollegen Hermann. Der fuhr oft mit seinem Freund auf dem Motorrad zur Arbeit und eines Morgens kam der nicht und man sagte uns, er wäre tödlich verunglückt. Hermann saß hinten auf dem Motorrad, als sie bei Brake in einer scharfen Linkskurve aus der Kurve getragen worden sind und auf ein Feld fuhren. Und auf dem Feld stand ein einzelner Strommast in A-Form, ähnlich diesem hier. Und Hermanns Freund steuerte das Motorrad mitten durch dieses A. Und genau in dem Moment reckte Hermann hinten seinen Kopf zur Seite raus und wollte sehen, wo sie waren. Man fand später Teile seiner Motorradbrille im Holz des Mastes. Dem Fahrer war nichts passiert. Wie hat das uns damals erschüttert? Da bleiben Fragezeichen zurück. Warum mussten sie gerade durch diesen, den einzigen Mast, der da stand, fahren? Warum musste Hermann gerade in der Sekunde seinen Kopf bewegen? Und weshalb dieser junge Mensch? Das scheint alles so sinnlos zu sein. Ein paar Jahre später hatte mein Cousin aus Ratzeburg mit 19 einen tödlichen Autounfall. Er kam bei Schnee und Eis ins Schleudern und prallte mit ziemlicher Geschwindigkeit gegen so einen Alleebaum. Sein Freund und meine Cousine Elke, die mit im Auto saßen, blieben unverletzt, aber Jochen war sofort tot. Und das ging mir nah, als ich dort zur Beerdigung musste. Ja, und dann kam der Tod immer näher. Unser erstes Kind Manuel starb mit 14 Monaten und bei uns Eltern brachen automatisch die Warum-Fragen auf. Wir haben intensiv darüber nachgedacht. Auch dann viele Jahre später, 2007, beim Tod von Ulrike, meiner ersten Frau, da waren sie wieder da, die Warum-Fragen. Und ich kann bis heute darauf keine Antwort geben, warum sie mit 53 Jahren gehen musste. Vielleicht kennst du auch solche Warum-Fragen. Wenn man so direkt betroffen ist, dann steht der Tod wie so ein dunkles, großes Fragezeichen in unserem Leben und du stellst dir Fragen, die dir sonst noch nie gekommen sind. Du fragst dich, was das alles für einen Sinn machen soll. Du denkst über Gott nach, fragst dich, was er wohl vorhat mit dir und deinem Leben, warum er nicht wollte, dass du mit dem geliebten Menschen weiterlebst und du fragst dich sogar, wie du bloß ohne den Verstorbenen leben sollst, ob du je wieder lachen wirst. Der Verlust eines geliebten Menschen reißt immer eine tiefe Wunde in die Seele und es dauert Zeit, bis diese Wunde heilt und vernarbt und es nicht mehr so schrecklich wehtut. Ja, Trauern braucht Zeit und es ist gut, wenn man sich die selbst auch zugesteht und anderen. Im biblischen Buch Kohelet, auch Prediger genannt, heißt es, alles hat seine Zeit. Weinen und Lachen, Wehklagen, auch Trauern und auch Tanzen. Lass anderen und auch dir selbst die nötige Zeit zu trauern. Dabei kann die Beziehung zu Gott eine wichtige Rolle spielen und dir bei der Aufarbeitung des großen Verlustes helfen. Der glaubende Mensch verhält sich anders im Umgang mit dem großen Fragezeichen Tod und er verarbeitet seine Trauer mit Gottes Hilfe anders, oft auch besser als ein Nichtchrist. Im 1. Thessalonicher Brief lesen wir dazu, Geschwister, ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keinerlei Hoffnung haben. Und so konnte man auch in einem Trauerbrief Folgendes lesen, ich habe das mal aufgeschrieben so, von Herzen möchten wir Danke sagen. Danke unserem Vater im Himmel, der uns den Schmerz und die Trauer nicht nimmt, uns aber in allem seine heilsame Nähe erfahren lässt. Merkt ihr, wie Christen anders trauern? Die Nähe Gottes in der Trauer zu erleben, das ist wirklich eine ganz große Erfahrung, das kann ich bezeugen. Aber nichtsdestotrotz ist der Schmerz über den Verlust auch bei einem gläubigen Menschen deshalb nicht weniger da. Und die Trauer bleibt ein jahrelanger, treuer und lästiger Begleiter. Und der Tod bleibt auch für Christen ein großes Fragezeichen. Diese Frage, warum? Zum Beispiel wird uns in der Regel nicht von Gott beantwortet, jedenfalls nicht in diesem Leben. Wenn wir im Buch Hiob die vielen Warum-Fragen lesen, mir ging es jedenfalls so, die Hiob dem Gott stellt, da fühlen wir uns so richtig verstanden, denn die kennen wir zum Teil auch. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott keine einzige dieser Fragen beantwortet? Interessant ist aber, dass Hiob trotzdem innerlich Frieden findet. Und wodurch? Dadurch, dass der heilige und mächtige Gott sich dem Hiob offenbart. Die Erfahrung der göttlichen Nähe hat Hiobs Herz ruhig werden lassen und die Warum-Frage zum Schweigen gebracht. Und Theo, du hattest letzten Sonntag schon einiges dazu gesagt. Hiob fand keine Lösung für die Warum-Fragen, aber er fand Erlösung von den Warum-Fragen. Die bedrängten ihn nicht mehr. Und Hiobs Haltung am Schluss könnte man so zusammenfassen: Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir trotzdem. Du heiliger Gott, du machst alles richtig. Genau in diese innere Haltung können wir auch kommen durch Vertrauen in Gottes Liebe und Weisheit. Und das wünsche ich jedem von uns. Gehen wir einen Schritt weiter. Der Tod ist nicht nur ein Fragezeichen, sondern wir können auch mal so sagen, der Tod als Schlusspunkt. Egal, was du oder ich über das Leben nach dem Tod denken, der Tod ist auf jeden Fall erstmal ein Punkt. Dieses Leben hat ein Ende und wir können nichts dagegen machen. Punkt aus. Unsere Lebensgeschichte ist zu Ende geschrieben. Der letzte Punkt ist gesetzt und keiner schreibt danach noch seine Geschichte irgendwie weiter. Es ist einfach Schluss, aus und vorbei. Und der evangelische Theologe Eberhard Jüngel, er hat den Tod mal die totale Verhältnislosigkeit genannt. Wenn ich sterbe, habe ich zu nichts und niemandem in dieser Welt mehr ein Verhältnis. Meine Frau, die ich liebe, der ich so viel Schönes erlebt habe, auf einmal ist sie ohne mich und ich ohne sie. Meine Tochter, mein Sohn, die ich liebe, ohne mich. Meine Freunde, meine Gemeinde, plötzlich alle ohne mich und ich ohne sie. Ohne irgendein Verhältnis, das noch Bestand hätte. Der Tod bringt die totale Verhältnislosigkeit, absolute Trennung und Isolation von allem und jedem in dieser Welt. Manche Leute sagen, sie hätten Angst vor dem Sterben, aber keine Angst vor dem Tod. Wenn ich länger darüber nachdenke, muss ich sagen, bei mir ist genau umgekehrt. Nicht, dass ich mich auf Sterben freue, aber das ist doch etwas, das man in unseren Tagen meistens menschenwürdig und dank Palliativmedizin relativ schmerzfrei erleben darf. Aber tot zu sein, erleben zu müssen, dass dieses Leben einen endgültigen Schlusspunkt hat, der durch nichts widerrufen werden kann, dass ich nichts mehr sagen kann, nichts mehr klären kann und gegenüber meinen Lieben total verhältnislos sein werde, das kann doch Angst machen. Jedenfalls denen, die an das Fortexistieren der Persönlichkeit glauben. Und ich muss sagen, ich habe schon gehörigen Respekt vor diesem Schlusspunkt, den der Tod setzt, vor der Endgültigkeit und vor den Trennungen, die er bewirkt. Wenn es irgendetwas gibt, vor dem wir allen Grund haben können, Angst zu empfinden, dann ist das doch der Tod. Selbst die Bibel bezeichnet den Tod wie? Als den letzten Feind. Der Tod ist nicht Freund Hein, wie er manchmal genannt und dargestellt wird. Freund, das wäre wirklich eine Verharmlosung. In Wirklichkeit ist er ein grausamer, zerstörerischer Feind. Gelassen sterben, das kann man lernen und organisieren, wie das viele nichtchristliche Philosophen getan haben. Aber wer keine Angst mehr vor dem Tod hat, der muss entweder den Tod sehr gut verdrängen oder eine sehr gute Antwort auf den Tod gefunden haben. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, der bekannte Liedtext Dichter, wie zum Beispiel von Liedern von guten Mächten wunderbar geborgen, der hat geschrieben in einem Buch Widerstand und Ergebung, er sagt, mit dem Sterben fertig werden bedeutet noch nicht, mit dem Tod fertig zu werden. Die Überwindung des Sterbens ist im Bereich menschlicher Möglichkeiten. Die Überwindung des Todes heißt Auferstehung. Nicht von der Kunst zu sterben, sondern von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen. Da bin ich mit ihm einig. Nur durch die Auferstehung von Jesus Christus kommt neue Hoffnung in diese Welt, in der die Sterberate der Menschen 100% beträgt. Wenn ich an meinen eigenen Tod und an den meiner Lieben denke, dann tröstet mich in Wirklichkeit nur das eine, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er ist leibhaftig auferstanden. Er war der Erste und wird nicht der Letzte bleiben, der das erlebt. Denn er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er hat auch gesagt, wer sein Vertrauen auf mich setzt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das sind ja keine leeren Versprechungen, sondern Jesus hat es mit seiner Auferstehung ja bewiesen, dass der keine leeren Worte macht. Und für Jesu Auferstehung gibt es tatsächlich überzeugende Indizien. Da sind keine Fake News, wie man heute so schön sagt. Da gibt es zum Beispiel erstens Augenzeugenberichte dafür. Da gibt es zweitens das leere Grab. Und drittens die erstaunliche Missionsbewegung der jungen Gemeinde. Das sind drei Indizien, die ohne eine wirkliche leibhaftige Auferstehung von Jesus überhaupt nicht erklärbar sind. Die Auferstehung unseres Herrn ist eine historische Tatsache. Und wer diese Fakten aufrichtig prüft, der kann genau wie ich zu diesem Schluss kommen. Warum sind Fakten so wichtig an der Stelle? Reicht es nicht, das irgendwie nur zu glauben? Nein, ich sage dir, was ich denke. Der bloße Glaube, dass ich weiter existieren werde nach meinem Tode, würde meine Fragen und meine Ängste nicht beenden. Das wäre mir zu unsicher. Ich brauche etwas, worauf ich mich felsenfest verlassen kann bei dem Thema. Was ist, wenn mein Glaube keinerlei Grundlage hätte und ich einer Lüge auf den Leim gegangen wäre? Ich habe das auch schon mal durchdacht. Wenn das gar nicht stimmen würde mit der Auferstehung. Dafür ist mir das Thema wirklich zu wichtig und entscheidend. Wäre die Auferstehung Jesu nie wirklich geschehen, hätten auch wir keinerlei Hoffnung auf ein ewiges Leben jenseits der Todeslinie. Ohne diese Tatsache wären alle Trostversuche nur schwache kirchliche Vertröstungen. Ich sage dir, ein Glaube, der nicht auf Tatsachen beruht, der bringt überhaupt gar nichts. Er kann für den Moment vielleicht ungute Gefühle ein bisschen beschwichtigen, aber am Ende bringt es das gar nicht. Damit belügt man sich nur selbst. Zum Glück ist für Christen der Tod nicht nur der große Schlusspunkt, sondern, das ist das Dritte, er ist auch der Doppelpunkt. Was jetzt kommt, wird von vielen Menschen als sinnlose Spekulationen abgetan, der Tod als Doppelpunkt. Du meinst, es geht weiter? Was kann man denn schon über das Leben nach dem Tod wissen? Mit dem Tod ist sowieso alles aus. Diese Meinung vertritt ungefähr die Hälfte aller Deutschen. Mit dem Tod ist alles aus. Wir sind sowieso nur eine Ansammlung von Atomen, die sich wieder in alle Winde zerstreuen. Weil viele so denken, leben sie nach dem alten Spruch der Römer, der uns in der Bibel überliefert ist, festgehalten wurde. Der heißt so, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Oder vielleicht kennst du auch diesen Kalenderspruch. Genieß das Leben ständig, du bist länger tot als lebendig. Mit dem Tod ist alles aus? Ach was? Nein, damit macht man sich die Sache wirklich zu leicht. Damit bleibt der Blick einfach am Horizont der Naturwissenschaften kleben. Aber was nach dem Tod kommt, das lässt sich nun mal nicht naturwissenschaftlich erforschen. Aber Realität ist, der Tod ist mehr als ein Schlusspunkt. Er ist ein Doppelpunkt. Es geht weiter. Und für Christen sieht das dann so aus. Wenn ich mich in meinem Sterben an Jesus und seinem Tod festhalte, wenn ich den Schlusspunkt von Jesus mit meinem Schlusspunkt verbinde, dann wird aus dem Schlusspunkt der Doppelpunkt. Und deswegen wird auf christlichen Beerdigungen gern Psalm 121 gelesen. Habe ich auch bei Friedel gehört auf der Beerdigung. Da wurde es gelesen. Der Herr, heißt es da, behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Tod ist nicht nur ein Schlusspunkt, ein Ausgang, Exitus, wie man das auf Latein sagt. Nein, der Tod ist gleichzeitig ein Eingang, das heißt Introitus, ein Eingang in die Ewigkeit. Ein Doppelpunkt, weil er das Tor ist zu einer unfassbar schönen Existenz, die die Bibel ewiges Leben nennt. Die Bibel malt dieses ewige Leben nicht sehr stark aus. Es ist kaum vorstellbar, wie wir dann in Gottes neuer Welt leben werden, womit wir uns zum Beispiel in Ewigkeit beschäftigen werden oder wo wir genau sind. Das alles hielt Gott wohl nicht für wichtig, dass wir das wissen, sonst hätte er uns das gesagt. Stattdessen macht er uns immer wieder unmissverständlich klar in seinem Buch, in der Heiligen Schrift, der Tod ist ein Doppelpunkt. Es geht weiter. Der Tod ist tatsächlich die totale Verhältnislosigkeit zu dieser Welt. Aber ein Verhältnis bleibt immer bestehen. Eine Beziehung wird über unser Sterben hinaus Bestand haben. Und das ist unser Verhältnis zu unserem Gott und Herrn Jesus Christus. Vielleicht kennt jemand noch diese christliche Band Ararat, die ihren Sänger bei einem Autounfall verloren hat. Und sie schrieben ein Lied, das sich mit seinem Tod auseinandersetzt, aber auch mit dem danach. Und dieses Lied heißt, überschrieben, nicht weinen. Und die Sängerin singt, ich will es einmal lesen jetzt. Was ich auch tue, sie sind immer hier, die Erinnerungsgedanken an die Zeit mit dir. Ich wisch mir die Tränen aus dem Gesicht, weinen will ich jetzt nicht. Ich sehe noch genau dein Lächeln vor mir. Bestimmt strahlst du dort noch genauso wie hier. Ich habe so gern gesehen dein Grinsegesicht. Du hast gesagt, zu ihm werde ich mal gehen. Die Hoffnung bleibt, werd an seiner Seite stehen. Die Hoffnung bleibt, wir werden uns ganz sicher wiedersehen. Die Hoffnung bleibt, doch du musst es gehen. Bin richtig wütend, kann das alles nicht verstehen. Warum musstest du nur so früh von hier gehen? Du weißt nun die Antwort, ich kenne sie noch nicht. Doch weinen will ich jetzt nicht. Du bist jetzt für eine Ewigkeit im neuen Land. Nie mehr Tränen und Leid. Du singst jetzt sicher vor Gottes Angesicht. Zum Weinen ist das sicher nicht. Die Hoffnung bleibt, wir werden uns ganz sicher wiedersehen. Darum geht es, wenn Christen sterben, dass ich vor Gottes Angesicht stehe, dass ich zu ihm gehe und an seiner Seite stehe und dass ich alle, die mit Jesus verbunden sind, dort treffen werden und sich wiedersehen. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass auch unser Tod einzig und allein eine Beziehungsfrage ist. Mit dem Tod ist tatsächlich alles aus, bis auf das eine, die Beziehung zu Gott. Er wird da sein, und zwar für jeden Menschen und auch für die 50% in unserem Land, die dachten, dass nach dem Tod gar nichts mehr kommt. Jeder von uns wird vor Gott stehen. Und die Bibel macht auch klar, dass dann alles ans Licht kommt. Unser ganzes Leben ist ausgebreitet vor Gott und wird von ihm durchleuchtet und beurteilt. Und die Bibel nennt das das Gericht, das jüngste Gericht, so sagte man früher, was so viel bedeutet wie das letzte Gericht. Und alles, von dem wir dachten, dass wir es mit ins Grab genommen hätten, es wird uns wieder vor Augen stehen, wird wieder auferstehen und wird vor Gott dann zur Sprache kommen. Wir wissen nicht viel über diesen letzten göttlichen Gerichtsprozess, aber es ist wohl so, dass es viele Menschen gibt, die sich in diesem Gerichtsprozess als nicht beziehungsfähig erweisen und die Nähe Gottes dann nicht aushalten können, die dann fern von Gott ohne Beziehung zu ihm leben müssen. Und die Bibel erklärt, das ist der zweite Tod, der eigentliche Tod, das ist der schlimme, der ewige, das ist die Hölle. Die Hölle, das ist nicht mit Gott leben, sondern ohne ihn, obwohl es doch auf ihn ankommt, denn er ist ja das Leben. Es geht bei unserem Tod und dem danach letztlich um eine Beziehungsfrage. Lebe ich schon hier in lebendiger Gemeinschaft mit diesem Gott oder nicht? Denn genauso wie wir hier leben, wird es dort nach dem Todestor weitergehen. Und Christen glauben, dass dieses sich verantworten müssen für sein Leben vor Gott, dieses Gericht, von uns nur auf eine einzige Art und Weise ausgehalten werden kann, nämlich dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind und er unsere ganze Lebensschuld vergibt. Und das kann er, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat. Und deswegen heißt es im Römerbrief Kapitel 8, vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Das heißt, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Du merkst, ewiges Leben haben oder nicht, das ist eine Beziehungsfrage. Bin ich durch Vertrauen verbunden mit Jesus oder nicht? Wer weiß, dass uns da nach dem Tod ein liebender Gott mit offenen Armen erwartet, der kann auch dieses Leben schon ganz anders gestalten. Der lebt wirklich sinnvoll und der kann sich auf das Leben nach dem Tod auch freuen. Frank Lüdke, ein Dozent am Marburger Bibelseminar, dem ich eine ganze Reihe von Gedanken aus dieser Predigt verdanke, der schreibt von sich selber: Als ich das mit 15 zum ersten Mal verstanden habe, da habe ich mich so auf das ewige Leben gefreut, dass ich spontan mein erstes Testament geschrieben habe. Denn von mir aus konnte es damals schon losgehen. Nun bin ich 36 und lebe immer noch. Ich freue mich auch wirklich am Leben und habe keineswegs Todessehnsucht. Aber ich weiß, wenn es morgen zu Ende wäre, dann würde ich nichts ins Leere fallen, sondern ich würde aufgefangen werden vom auferstandenen und lebendigen Jesus, von der Beziehung, die auch jetzt schon mein Leben trägt. Deswegen jetzt die persönliche Frage: Könntest du auch mit solch einer Sicherheit von dem reden, was auf dich zukommt nach dem Tod? Das können eigentlich nur die tun, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser kennen. So wie es im Heidelberger Katechismus steht, der Glaubensgrundlage der evangelischen reformierten Kirchen, da heißt es auf eine Frage, wie wir das auch vom lutherischen Katechismus kennen: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann folgt die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir selbst, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Dass mein Leben Jesus gehört, das tröstet mich im Blick auf mein Sterben. Und ich möchte jetzt schließen mit einer Geschichte. Ein todkranker Mann wurde auf seinem Sterbebett zu Hause noch ein letztes Mal von seinem Arzt besucht und er sagte zu ihm: Herr Doktor, ich habe solche Angst. Sagen Sie mir, was wartet auf mich nach dem Tod? Was wird auf der anderen Seite sein? Der Arzt holte tief Luft und sagte: Ich weiß es nicht. Was, Sie wissen das nicht, sagt der Sterbende, Sie sind Arzt und wissen nicht, was nach dem Tode auf mich zukommt? Statt einer Antwort ging der Arzt zur Tür und öffnete sie. Und da kam sein Hund herein, den er mitgebracht hatte, den er im Flur gelassen hatte. Und der Hund sprang an ihm hoch und zeigte dass er sich unheimlich freute, seinen Herrn wiederzusehen. Und da wandte sich der Arzt dem Kranken zu und sagte: Haben Sie das beobachtet, wie mein Hund sich verhalten hat? Der war vorher noch nie in diesem Raum hier. Er wusste nicht, wie es hier aussieht, und trotzdem kam er nicht ängstlich, sondern freudig hereingesprungen. Warum? Er wusste, dass sein Herr hinter der Tür ist. Und als er mich sah, da sprang er fröhlich auf mich zu, als die Tür aufging. Wir wissen nicht genau, was kommt, aber wer auf uns zukommt, das wissen wir. Christen wissen etwas, das der Apostel Johannes in seinem ersten Brief so beschreibt: Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist allerdings jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Dann werden wir unseren Herrn Jesus sehen, wie er ist. Wir wissen nicht, wie einmal alles sein wird. Wir wissen nicht genau, was wir einmal sein werden, aber es gibt etwas, das wir ganz genau wissen können. Wir werden Jesus sehen und wir werden ihm ähnlich sein. Das heißt, in einem himmlischen Körper, unsterblich, werden wir sein. In glanzvoller Erscheinung, himmlisch, hell und rein, perfekt, vollkommen ohne Sünde. Und es stimmt, wir wissen nicht viel über das Leben nach dem Tod, aber wir wissen, wer auf der anderen Seite auf uns wartet. Und allein deswegen kann Dietrich Bonhoeffer als Todeskandidat in der Zelle dichten: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott ist da und erwartet uns auch am Lebensabend, und er geht mit uns sogar durch das dunkle Todestal der Ängste, begleitet uns hinein dann in den neuen Morgen des ewigen, ewigen Lebens. Amen. Wir wollen jetzt